Father and Son. Zwei Generationen. Ein philosophischer Podcast über die Welt an sich und im Besonderen.
Big Brother is watching you. George Orwell.
Hallo Hanna.
Tachchen.
Episode 3 mit dir quasi.
Ja.
Ja, ein bisschen spontan, weil Josh ja in Indien festhängt durch den Iran-Krieg. Aber bei der letzten Episode hatte ich es schon erwähnt, der hatte jetzt einen Rückflug und so. Und nächste Woche gibt es auch nochmal eine Sonderepisode. Du hattest mich ermutigt, mal wieder einen Text zu schreiben,
genau,
der sich jetzt nicht speziell an so um ein philosophisches Thema dreht oder ein Vortrag von jemand anderen oder um irgendein wissenschaftliches Thema, sondern quasi einfach von der Leber geschrieben, was mich so umtreibt.
Mhm.
Und da habe ich auch schon angefangen. Das wird mit Sicherheit auch ein Text werden, der eine Episode füllt. Und heute haben wir nochmal die Gelegenheit, miteinander zu reden. Und ich denke, dass dann in spätestens April Josh wieder da ist und wir ich mit ihm dann den Faden wieder aufnehme. Und die letzten beiden Male haben wir uns ja über Schule, deine Ausbildung, deine Arbeit als Montessori-Pädagogin, in speziellen Bezug auf die Grundschule, auf die Montessori-Grundschule, unterhalten. Und dann ging es weiter in der zweiten Episode, was diese digitale Welt für die kleinen Kinder bedeutet, wie sehr das Einfluss nimmt, was das macht, welche Folgen das hat und wie ein vernünftiger Umgang damit aussehen kann.
Mhm.
Einiges haben wir natürlich nur angerissen. Ist ein umfangreiches und spannendes Thema. Meine Idee wäre jetzt, ich weiß, damit konfrontiere ich dich jetzt einfach mal so ein bisschen, von dem Schulthema, das wir vielleicht trotzdem auch weiter behandeln können, streifen können, wie auch immer, aber eher ein bisschen wegzugehen. Und ich dich quasi als jemanden befrage, der sehr kompetent ist, was so den technischen Zeitgeist betrifft.
Mhm.
Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie weit da dein Interesse reicht. Was ich weiß, ist, dass du mit Computer, speziell dem Apple-Universum, wahnsinnig fit bist, dass du filmst, dass alles, was so mit Film und Fotografie zu tun hat, dass dich das begeistert und du da auf dem Stand der Technik bist. Ich weiß auch in Sachen Aufnahmetechnik prinzipiell, du hattest mir auch letzt irgendwann erzählt, dass du jetzt an einer Testfahrt teilgenommen hast, was das autonome Fahren betrifft und so.
Stimmt.
Also es gibt eigentlich viele Aspekte, die dich da interessieren und tatsächlich auch so, was da aktuell stattfindet, dass dich interessiert, was da so passiert.
Mhm.
Da wäre doch mal ein bisschen spannend, wenn du da mal einen Abriss geben könntest, was dich da so alles begeistert, welche Bereiche das betrifft und mit was du dich aktuell so beschäftigst.
Ja, gerne. Also es fing als Kind an, dass ich ein Radio geschenkt bekommen habe, was aussah wie so ein Elvis Presley-Mikrofon.
Okay.
Und das war ein Radio und dann war es irgendwie, glaube ich, kaputt, keine Ahnung. Und dann habe ich halt angefangen, das auseinanderzubauen. Und habe halt versucht, da mal reinzugucken. Also
das klingt wie Richard Feynman. Der hat auch so angefangen. Der hat auch Radios repariert.
Ja. Und ich glaube, es ging jetzt nicht so aus, dass ich es repariert habe. Aber ich war total fasziniert, allein da schon irgendwie dran rumzufuddeln. Oder wenn man irgendwie seinen ersten Kassettenrekorder hatte, irgendwie mal auch Sachen aufzunehmen. Und dann hat man Kabelsalat und das wieder aufzurollen und da eine Lösung zu finden. Oder ich habe mich auch schon mit dem Skateboard unter das Bett gerollt und habe das Auto, was dann ja in meiner Fantasie entstanden ist, von unten das Bett repariert und so. Also irgendwie hat mich das schon als Kind immer mal interessiert, da diese technischen Sachen. Aber es wurde jetzt wahrscheinlich auch so diese typische, dieses Grundschul, ne? Da hast du da ja überhaupt gar keine Zeit, dass irgendwie für ein Kind, dass man in der Schule sich da irgendwie weiter interessieren könnte. Und dementsprechend war das jetzt gar nicht gefördert worden oder so. Das war dann halt, was ich zu Hause so gemacht habe. Und dann hatte ich vom Konfirmandengeld habe ich mir halt meine erste VHS-Videokamera gekauft. Und da fing das dann halt tatsächlich mit dieser Videografie an, erstmal zu Hause.
Das ist gerade mal kurz nachgefragt, du hattest quasi von zu Hause nicht, also kein Vorbild in dem Sinne.
Nee.
Oder in deiner Familie, dass da
irgendwie. Nee, Papa war ja ganz normal so diese Haushandwerks-Garten-Geschichte. Er hat auch eine gute Werkstatt, sag ich jetzt mal, gab ganz viel Werkzeug. Das fand ich auch immer ganz toll, da dieses Regal mit diesen Werkzeugen zu sehen und irgendwann mal auch ein bisschen so Holzarbeiten gemacht. Aber jetzt sonst eigentlich jetzt was Elektronik oder so betraf jetzt gar nicht. Und aber ich hatte halt dann die Möglichkeit, mit meinem eigenen Geld, was ich da gesammelt habe, habe ich mir halt dann eine Videokamera gekauft und habe halt so Home-Videos gemacht. Und
war das von Anfang an so, dass du tatsächlich so neugierig auf die Technik warst, dass das für dich so keinerlei Hürde dargestellt hat?
Ja.
So, wie muss ich das dann bedienen? Was kann da alles kaputt gehen? Eieiei und
nee,
so. Sondern tatsächlich die Neugier war ganz klar.
Ja. Und damals gab es ja auch noch gar keinen Computer, wo du jetzt das, was du aufgenommen hast auf so einer kleinen Kassette, irgendwie am Computer zu bearbeiten, sondern ich hatte dann halt den Korder, den habe ich dann an den Video-Kassettenspieler angeschlossen, der wiederum im Fernseher verbunden war. Und dann habe ich ja gesehen, was ich gerade aufgenommen habe und habe das dann wiederum Play, Rec auf einer großen VHS-Kassette, Pause, vorgespult. Also das, was man rausschneiden will, musste dann ja vorspulen und dann wieder Play. Also es war schon alles dann Fudelei und so. Das hat man alles dann manuell gemacht. Und ja, mein Bruder war insofern, mein älterer Bruder war insofern der kreative Part, der dann zum Beispiel auch mal ein Drehbuch geschrieben hat. Und dann haben wir wirklich irgendwie mal einen Film gedreht, der hieß Die Venus. Und da haben wir einfach, es war sehr abgefahren, sehr kreativ, werde ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Und das haben wir aber auch in diesem Schema eben dann zusammengeschnitten. Und irgendwann, als dann der Computer da war, habe ich es dann auch mal wirklich am Computer nochmal nachbearbeitet, aber Jahre später erst.
Und über welche Zeit reden wir?
Wann macht man denn Konfirmanden?
Also ich bin katholisch, die Kommunion so mit 9 oder 10, ich glaube 12, 13 oder so.
Mein Bruder ist 92 geboren, mein jüngerer Bruder ist 92 geboren, nicht der ältere, mit dem ich das Drehbuch geschrieben habe. Und das heißt 92, da war ich dann 10, 11 oder so, 12 vielleicht, so in dem Dreh, weil ich meine, man muss ja ein bisschen Geld sammeln und dann hatte ich die Kamera und dann weiß ich auch eben, dass ich meinen jüngeren Bruder noch so Home-Video-mäßig immer mal so gefilmt habe, als Baby, als Kind und so, also so in die Richtung.
Und über welchen Computer reden wir dann?
Genau.
War das IBM oder war das Apple schon?
Das
oder?
War dann, ich habe erstmal
Commodore.
Also mein Bruder zum Beispiel, mein älterer Bruder, das war so dieser typische Haushalt, die Jungs kriegen einen Computer. Also er war derjenige im Haushalt, der halt so einen richtigen PC bekommen hat. So ein, weiß ich gar nicht, wie die hießen, aber da Winter Games und so diese einfachen Tetris, Prince of Persia, Formel 1 und was weiß ich, war so diese riesen Kassetten, die du dann
ja,
da rein.
Ja, ich kenne das, mein Cousin ist so ein Computerpionier gewesen. Mhm. Also im Prinzip war ich von Anfang an dabei, aber ich war halt von Anfang an auch nicht sonderlich begeistert davon. Ich hätte im Prinzip die Entwicklung auch Step by Step mitgehen können, weil ich habe das von Anfang an in den 80ern noch.
Ja.
Bei ihm ging es los mit dem, wie hieß das Ding, VC20, Commodore 20 oder so. Das war der Vorgänger vom Commodore 64. Mhm. Und der 64, das ist dann schon so ein bisschen in die Breite gegangen.
Mhm.
Da wurde dann mit Datasette wurden dann Spiele konntest du dann machen und so.
Ja.
Und ich weiß noch so, an dem Commodore 20, war das Erste, was er gemacht hat, halt ich glaube, Basic nannte sich diese Computersprache.
Mhm.
Und dann hat er quasi immer so eine halbe Stunde lang halt so ein Basic-Skript eingegeben. Und dann konnten wir Killer-Komet spielen.
Ah.
Und Killer Komet war einfach ein fetter Pixel unten, den du links und rechts bewegen konntest. Ja. Und ein kleinerer Pixel, der von oben kam.
Ja.
Und du musstest mit dem fetten Pixel den kleinen Pixel abschießen. Das, ja, war alles. Also
genau, das kenne ich auch noch.
Billigste, ja, Grafik.
Genau.
Und das musstest du jedes Mal eingeben. Ja, das kennt man ja auch noch so von diesen Dingern, wo so links und rechts so eine Art Tennis, gell,
ja,
wo,
ja,
so hoch und runter geht und so.
Tennis, irgendwie sowas.
Ja, und das war halt tatsächlich auch damit verbunden, wenn er dann da die halbe Stunde da seinen Basic-Text eingegeben hat und irgendwo war ein Fehler drin, dann ging es halt nicht. Und da war schon absehbar, und deswegen hat mich das auch so genervt, dass du eigentlich eine wahnsinnige Kompetenz entwickeln musst im Sinne von, wo ist der Fehler? Mhm. Weil die Entwicklungen waren immer so, es ging immer so auf eine Art und Weise voran, dass bestimmte Sachen, du hast dann nicht über die Hardware verfügt, dass das einwandfrei lief, du hattest nicht genug Speicher oder irgendwas. Du musstest immer improvisieren und gucken, wie du mit dieser Entwicklung standhalten kannst, wie du ein bisschen frisieren kannst, dass dein Computer kompatibel ist, dass du checken kannst, an der Stelle komme ich nicht weiter, hier kann ich was machen und so. Mhm. Und das hat ihn halt total interessiert und mir ging das schon von Anfang an total auf die Nerven. Und das war bei dir dann wahrscheinlich auch so, dass du da eine Faszination für hattest.
Ja, aber ich war halt dann das Mädchen und da war das einfach nicht typisch so zu dieser Zeit. Deswegen hat mein älterer Bruder den ersten PC bekommen und der stand auch bei ihm im Zimmer. Und es ging dann so weit, dass ich dann stundenlang neben ihm gesessen habe, wie er gespielt hat und ich kaum spielen durfte, so ab und zu mal.
Er hat dich quasi auch nicht gelassen.
Nee,
ja?
Und ich habe das dann halt ganz logisch gemacht, wenn er in der Schule war, ich kannte dann den Stundenplan, dann habe ich den einfach benutzt und habe dann aber auch darauf geachtet, dass wenn er kommt, dass der auch wieder runtergekühlt ist, weil sonst hätte er fühlen können und gemerkt, ich habe gespielt. Also so musste man das dann schon austricksen.
Das heißt, es war auch nicht möglich, so nach dem Motto, ich kann daran, wenn du weg bist.
Nee,
der hat
sein Zimmer sogar abgeschlossen und so. Ah, ne? Also das war dann ganz hart irgendwie.
Verstehe.
Ja, also keine Chance. Und auch zum Beispiel irgendeiner Schulzeit musste ich auch irgendwelche Excel-Tabellen oder irgendwie mit Formeln und was weiß ich was alles machen. Wie heißt das? Das hieß dann Informatik oder so. Und ich war dann immer die Einzige, die das recht schnell irgendwie gecheckt hat und dann auch für andere dann schnell denen ihre Formeln geschrieben habe, wenn der Lehrer nicht geguckt hat und so. Und ich weiß auch nicht. Also letztendlich hatte ich da anscheinend immer Interesse und auch eine gewisse Fähigkeit, das dann auch irgendwie schnell aufzunehmen. Denk aber, dass wenn ich da gefördert worden wäre, ich hätte da vielleicht auch mehr durchsteigen können.
Dann wärst du Hackerin geworden.
Ja, irgendwie sowas. Oder zumindest irgendwie mal Programm schreiben und so weiter. Ich habe das dann zwar auch mal versucht, aber viele Jahre später, kannst du das ja auch dann selbst beibringen, aber kam ich dann irgendwann einfach nicht mehr weiter, weil ja auch parallel viele Sachen passieren, so die du da im Leben halt noch machen musst.
Das betrifft ja jetzt so diese digitale Welt, ne?
Ja.
Gab es auch abseits der digitalen Welt so ein Faible für Technik? Sagen wir mal Autos oder Flugzeuge oder Raumfahrt oder irgendwie sowas, oder?
Also ich würde schon sagen, dass ich generell Autos auch interessant finde und da vielleicht auch mal drüber nachgedacht hätte, ja, es wäre eigentlich cool, irgendwie auch Autos zu reparieren, keine Ahnung. Mein Papa doch
so
da,
im Sinne der Mechatronik oder tatsächlich auch so alte Karren, so
ja,
was weiß ich, Vergaser.
Ich glaube, das wäre jetzt erstmal egal gewesen.
Mm, okay.
Also mein Papa war halt so ein Spielzeugautosammler. Also da standen immer im Regal ganz viele Autos, auch Oldtimer-Autos und so weiter. Ich meine, gut, wenn du dann als Kind das immer wieder siehst und da Interesse hast, vielleicht hat das schon so ein bisschen auch gezündet.
Das heißt, da kam dann der Funke schon
könnte
vom Vater.
Könnte schon sein. Und er auch, der hat jetzt irgendwie nicht die tollsten Autos gefahren. Er hat dann irgendwie so einen Familien-Charan gefahren, weil das ja praktisch war so letztendlich.
Ja.
Ne?
Ja.
Nee, aber genau, und irgendwann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt und der hatte auch schon einen PC und
was heißt irgendwann? War das dann?
Das war dann schon 18, 17, 18.
Bist du gewesen?
Ja, da habe ich dann.
Ah, okay.
Genau, und da habe ich dann irgendwie über ihn, ich weiß es gar nicht mehr, tatsächlich meinen allerersten PC bekommen, um einfach nur Musik abzuspielen, einen Musikplayer zu haben, wo ich Musik abspielen kann. Und natürlich haben wir uns dann unsere Briefe über irgendein einfach ganz normales Schreibprogramm, also kein Word oder so, wie heißt denn das, so Windows Text-Edit haben wir benutzt. Und dann haben wir da im Prinzip uns Briefe geschrieben und haben die auf eine Diskette gepackt und haben uns dann halt am nächsten Tag die Diskette gegeben und haben uns da darüber dann immer Briefe geschrieben.
Das heißt, das war vor E-Mail-Zeit?
Ja, genau. Oder was? Da gab es noch kein Internet, noch gar nichts. So. Das heißt, im Endeffekt hatte ich diesen Rechner halt erstmal einfach nur für Briefe schreiben und Musik hören. So. Und dann hat sich das mit der Videografie weiterentwickelt.
Und Spielefreak? Hat dich das auch begeistert?
So? Es hat mich dann auch begeistert, als die Jungs nämlich eine WLAN-Party gemacht haben und dann im Keller von irgendeinem dann, jeder hat seinen PC mitgebracht und die haben dann Counter-Strike, so Ego-Shooter gespielt.
Das ist aber schon deutlich später dann, ne?
Auch 18, 19 so.
Echt, ja? War das damals schon so angesagt, oder was?
Genau. Und dann saß ich halt nur daneben und konnte aber nicht mitspielen, weil mir einfach die Sachen gefehlt haben. Mhm. Und also ich hatte jetzt dann nicht diese Spiele und die haben ja schon auch viel weiter gespielt. Also sie konnten das ja auch schon spielen. Dann kann man irgendwie, also ich habe da diesen Zugang dann nicht gefunden, dieses Spiel zu bekommen und wie auch immer, um das dann auch zu spielen. Aber ich saß dann halt immer dann dabei und habe halt zugeguckt, so. Aber ich hätte da gerne zugehört. War schon auch sowas, wo ich gesagt habe, ach, irgendwie würde ich da jetzt gerne mitspielen
können. Und war
da
Flo, dein jetziger Mann, war der da auch dabei?
Da war dann auch dabei, genau. Und,
das war quasi einer der Spieler.
Ja, genau. Mhm. Ja. Aber wir sind auch ja total früh zusammengekommen. Also das war dann 2002, also es ist im Endeffekt, da war ich gerade, glaube ich, 18 geworden und 17, 18 und dann kennen wir uns schon.
Ja, klär mich doch mal auf, bevor wir auf die Videografie weitergehen, klär mich doch gerade noch mal über die zeitlichen Abläufe auf.
Ja.
Weil das überlege ich nämlich tatsächlich immer mal wieder und kann dir das eigentlich so klar nicht benennen. Wann kam denn jetzt, ganz unabhängig des Smartphones, Handy, wann kam Internet, wann kam E-Mails?
Ja.
War das alles 90er Jahre?
Ja, also letztendlich war ich 2002, 2003, da kam erst Modem-Internet. Das kam da erst. Da musstest du über die Telefonleitung umstöpseln. Mhm. Da musste ich dann im Prinzip mit meinem damaligen, also ich sage jetzt aber, das ist der Flo, ne?
Naja.
Dann haben wir es einfacher. Da haben wir dann im Prinzip vereinbart, wann wir dann umstecken, damit wir uns per Nachricht uns was schreiben können. Und dann kann man aber nicht angerufen werden. Also das war noch diese Zeit.
Was heißt per Nachricht? Ging da auch schon irgendein Chat?
Ja, da ging schon AOL irgendwas, ging da schon. Okay. Ja? Da konntest du dann dich einmal einwählen, um deine E-Mails und so weiter abzuholen. Das fing dann an auch mit Studium, wo ich dann auch angefangen habe zu studieren und so. Da kam das dann erst. Da war das ein Highlight, wenn du dann an der Universität warst und hattest da schon irgendwie die Möglichkeit, nämlich WLAN oder sonst irgendwas zu bekommen.
Also soweit ich mich erinnere.
Zu Hause, alles nur mit per Kabel, DSL.
Ja. Das erinnere ich auch noch, ja.
Das so um die Zeit.
Aber da weiß ich auch, ich würde jetzt auch sagen, weil ich kam mit Nina 99 zusammen.
Mhm.
Und ich würde sagen, als wir zusammen kamen, war E-Mail schon gebräuchlich. Ich glaube, ich habe da schon so mit Bandkollegen und so habe ich schon via E-Mail kommuniziert, meine ich.
Ja.
Klar, Modem und sowas, ja. Das war alles ein bisschen umständlich auch und so. Und das war auch nicht so, dass du mehrmals täglich irgendwie geguckt hast, ob wieder was im Posteingang ist, sondern was weiß ich, so schon regelmäßig, aber jetzt nicht dauernd. So, der PC war da noch nicht so omnipräsent, dass man jetzt ständig irgendwie hier das MacBook off hatte oder sowas, gell?
Nee, aber was es ja schon gab, war auf jeden Fall Handy, SMS schicken. Das gab es ja auch schon auf jeden Fall vorher.
Und dann weiß ich auch, jetzt können wir nämlich direkt auf die Videografie gehen, gab es ja mein Bandprojekt, King Creole, The Music of Elvis Presley. Und dafür hast du auch schon Videos bearbeitet.
Ja.
Und ich weiß, wir hatten das Ding gegründet zum anlässlich des 20. Todestags, also 97. Und dann 98, 99, sowas, haben wir das versucht oder haben es auch professionalisiert unter anderem halt eben auch mit Live-Video und sowas. Das heißt, das muss schon auch vor dem Millenniumswechsel hast du da schon für uns da tatsächlich was gebastelt, entwickelt. Genau. Und das sah auch wirklich top professionell aus.
Ja, das war, glaube ich, in der Stadthalle in Gelnhausen. Das meine ich, war das erste Mal.
Und ich habe dich da auch beobachtet. Du warst ja dann auch bei uns und hast auch hier, wir können das so machen, Wie stellt ihr es euch vor oder wie stellst du dir es vor? Und da war dann auch schon zu sehen, da konnte man dann so die einzelnen Szenen schieben und da gab es so ein Programm. Ja. Sah eigentlich sehr einfach und übersichtlich aus.
Ja, war
eigentlich
das wirklich, ist halt Apple, ne?
War damals schon, ja?
Ja, damals schon. Also ich kann sagen, also ich hatte dann ja eigentlich nur einen PC, der aber jetzt für sowas überhaupt nicht ausgelegt war. Und als ich aber dann gemerkt habe, dass mich diese Videografie so interessiert, hat Flo, sein Kumpel, gefragt, der eben schon älter ist und da einfach auch mehr Erfahrungen hatte. Und dann haben wir ihn gefragt, was empfiehlst du denn jetzt der Hanna zu kaufen, weil sie Videografie machen will? Und da war ganz klar Apple. Und so bin ich im Prinzip zu Apple gekommen. Das heißt, mein zweiter Computer, das war dann auch gleich ein Laptop, mobiles Gerät. Und mit dem habe ich dann angefangen, eben diese Materialien einzuspielen und dann zu bearbeiten. Weil bei Apple hast du immer schon direkt ein Basic-Programm für Videografie, für Audio und so weiter dabei. Du musst nicht irgendwie aus der Fülle von vielen irgendeins aussuchen, sondern es ist einfach immer eins schon kostenlos dabei. Und dann kannst du immer noch sozusagen für Profi-Leute was dazu kaufen. Ja, und als Student zu dem Zeitpunkt hatte man ja dann auch Begünstigungen und konnte dann entsprechend die Sachen ja auch günstiger dann einkaufen und sich da austoben.
So wie es jetzt auch auf dem MacBook oder was weiß ich, GarageBand inkludiert ist.
Und iMovie ist dann halt eben die Filmsoftware, die es immer noch gibt.
Und da gab es doch aber eine Zeit, oder erinnere ich das falsch, wo irgendwie Apple vom Markt ging, wo die so eine Flaute hatten und dann gab es eigentlich auch keine Apple Computer mehr in dem Sinne und die hatten dann so ihre Wiedergeburt, sage ich mal, durch das Smartphone und dann kamen die wieder so nach vorne. Aber das ist jetzt auch so Halbwissen. Vielleicht gab es auch immer weiter diese Apple PCs. Es war nur einfach durch Microsoft halt einfach sehr, sehr vom Markt so an die Seite gedrängt. Gell? Also das erinnere ich nicht so genau.
Nee, leider jetzt auch nicht ganz genau.
Also bei dir war durchgängig quasi Apple am Start und du bist dann auch immer so den Weg mitgegangen, so die neuesten Entwicklungen.
Genau.
War das dann, warst du da auch Nerd, kann man sagen, so schon oder bist es auch noch, dass du auch damals oder heute auch noch wartest, was kommt jetzt als nächstes und da richtig so ein bisschen drauf hinfieberst?
Ja,
so?
Es gibt ja immer diese Produktvorstellung, jetzt ob es Apple ist oder alle Firmen haben ja sozusagen ihre Keynote, ja ihre Präsentation, was kommt als nächstes Neues und so weiter. Und da war es am Anfang bei Apple auf jeden Fall schon intensiver, dass man da so drauf hingefiebert hat und unbedingt das gucken wollte und sich Zeit genommen hat. Und jetzt die letzten Male, muss ich sagen, war es jetzt irgendwie nicht mehr ganz so toll, das, was so jetzt momentan entwickelt wird. Es wird einfach nur weiterentwickelt, aber es kommt jetzt erstmal gerade momentan nicht wirklich was Neues, wo man jetzt sagt, oh, das brauche ich unbedingt oder wie auch immer. Ich meine, jetzt gerade kommt ja irgendwie so ein faltbares Smartphone, was ja andere Hersteller schon haben. Soll es jetzt angeblich auch von Apple geben, aber
was ist das?
Interessiert mich jetzt in dem Sinne. Du musst dir einfach nur vorstellen, dass das Smartphone klappbar ist, dass du das dass du es in der Mitte irgendwie dann falten kannst.
Sowas gab es ja früher eigentlich schon mal,
ja,
oder?
Ja, genau.
So bei den Handy halt jetzt so aufklappbar quasi.
Ja, nee, aber so halt, dass das Display auch wirklich dann eine Fläche hat. Und es haben auch schon Hersteller und Apple aber noch nicht. Und da ist jetzt gerade eben, wird gemunkelt oder soll es jetzt gerade schon Prototypen, schon irgendjemand hat einen gesehen und bla und so. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, das will ich auch. Also der Hype ist jetzt vielleicht eher so ein bisschen in die Richtung Autos verschoben, so der Hype bezüglich jetzt autonomes Fahren, was du ja schon angesprochen hast. Da bin ich jetzt eher tatsächlich so, oh, wann kommt das endlich?
Was passiert
und
da?
Was gibt's Neues und so weiter? Wobei es da jetzt, glaube ich, gar nicht so diese typischen Keynotes gibt. Da gibt es einfach jetzt ja auch Social Media und da wird es dann geleakt und dann schreibt halt der Chef da rein, was jetzt demnächst kommt oder ja, so Insider auch und so, ne? Das ist dann eher in dem Bereich. Also es hat sich so ein bisschen verändert, sag ich jetzt mal, wie man sich über neue Produkte informiert wird und so weiter.
Ich meine, was mich natürlich auch interessiert, wir sind ja hier in einem philosophischen Podcast, ist, wie du das siehst, wie du diese Tech-Riesen wahrnimmst, wie du wahrnimmst, dass da quasi Amerika ein Monopol hat, was da im Hintergrund wirkt, wie mit Daten umgegangen wird. Das finde ich einen ganz wesentlichen Aspekt, den ich gerne rausarbeiten würde. Aber erstmal würde ich gerne noch wissen, wie war dein Umgang mit diesen Medien? Mhm. Hast du das immer für dich selbst gemacht? Gab es tatsächlich auch mal die Idee, das zu einer Selbstständigkeit irgendwie auszubauen? Mhm. Oder war dir das, weil ich kenne das zum Beispiel, habe ich einen Musikerkollegen, den Nils, den kennst du ja auch, den Drummer, der eigentlich absolut die Fertigkeiten hat, professionell Schlagzeug zu spielen. Der aber sagt, genau das will er nicht. Weil wenn er professionell damit arbeitet, dann wird es zu einem Job, dann wird es zu einer Routine und dann verliert es für ihn diese das, was ihn begeistert, das, was ihm Ausgleich bringt, das, was ihm Freude bringt. Das ist zumindest seine Befürchtung. Muss ja nicht zwingend so sein, aber so schaut er da drauf. Und wie schaust du auf diesen Aspekt? Weil du hast das ja tatsächlich für dich so professionalisiert, dass du damit arbeiten könntest.
Ja. Genau, also es war auch immer so meine Vorstellung, bevor ich Montessori-Pädagogin geworden bin, dass ich gesagt habe, zu dem Zeitpunkt war das ja eher so Sonderpädagogin, ich bin halt an der Sonderschule und arbeite da und das mache ich so nebenbei, diesen Job an der Schule und mache aber dann hauptsächlich eigentlich diese Videografie. Das war mal so meine Vorstellung, dass ich das einfach so machen würde. Dann muss man aber ja auch aktiv werden, sag ich jetzt mal. Man muss sich ja eigentlich dann um Jobs bemühen. Und ich bin
selbstständiges Arbeiten halt, ne?
Und da, glaube ich, war einfach so dieses gar keine Motivation, dass ich jetzt gesagt habe, ich gehe jetzt auf Leute zu und frage sie, ob ich sie filmen darf. Sondern das war einfach so, ja, ich hatte eine Internetseite, die ich mit dem Flo zusammen dann auf die Beine gestellt habe. Dann gab es ja irgendwann YouTube und Vimeo, das hat man dann halt gefüttert, um nach außen hin ja auch irgendein Beispiel zu haben, was man so macht, damit die Leute auch gucken können. Dann hat es aber eigentlich sich so intern rumgesprochen, so, ne, dass ich was für dich gemacht habe und dann wiederum hat jemand dann das mitbekommen und hat das jemand anderen gesagt. Und zu dem Zeitpunkt gab es halt eben, ja, es gab vielleicht schon Handys, aber die hatten ja noch gar nicht so eine Videoqualität. Und dementsprechend brauchten die Bands ja jemanden, der für sie, dann kam ja auch mehr Homepage, Facebook, Internetpräsenz, also da war ja dann Bedarf dann da.
MyBand oder was es da mal gab, ne?
MySpace.
MySpace, genau so.
Ja, genau so war es dann. Und das war dann halt eine ganz gute Möglichkeit, aber es hat jetzt irgendwie auch nicht dazu geführt, dass ich auf einmal halt nur ständig Jobs hatte, wo ich gebraucht wurde, um jetzt für Bands Promomaterial herzustellen, so. Das heißt, ich hatte auch ein Nebengewerbe angemeldet, das habe ich immer noch, das läuft halt einfach nebenbei und ich mache jedes Jahr, sage ich halt, ich habe keine Einnahmen, aber man weiß ja nie, vielleicht kommt ja mal wieder was. Und das ist so meine Denke, ich habe das einfach dann laufen lassen. Ich habe gesagt, okay, vielleicht ergibt sich was, vielleicht ergibt sich nichts und wenn sich nichts ergibt, dann soll das so sein, dass eben es nicht benötigt wird. Und letztendlich hat ja das Handy, das Smartphone, die Technik da ja auch sich so weiterentwickelt, dass die Bands das dann einfach selber gemacht haben. Mhm. Dass die dann eben die Freundin, den Kumpel XY hier nimmt das Handy, mach halt ein paar Videos und es reicht, um wiederum ja Werbung für einen zu haben. Das heißt, das war dann einfach nicht mehr gefragt.
Stimmt, ja, das entwickelt sich auch mehr und mehr dahin. Gell? Ja. Es gab schon so eine Zeit, wo du eigentlich Spezialisten gebraucht hast.
Ja.
Und es entwickelt sich ja mehr und mehr dahin, dass du eigentlich kein Spezialist mehr sein musst.
Ja, genau. Ja. Und
aber ich kenne auch zum Beispiel die Herangehensweise jetzt mir gegenüber, wo du sagst halt, wenn du ein kommerzielles Projekt unterstützt wissen willst, dann stehe ich nicht zur Verfügung.
Mhm. Ja.
So,
das hat sich dann so geändert.
Du sagst dann ganz klar Sachen, die ich gut finde und die du nicht mit einer kommerziellen Absicht betreibst, da unterstütze ich dich. Aber wenn du kommerziell irgendein Projekt hast oder so, dann mache ich das nicht und will dann Geld verdienen, sondern da musst du dann halt jemanden suchen, der damit halt auch Geld verdient. So, da willst du, ich glaube, so hatte ich deinen Ethos da verstanden, da willst du nicht auf dem Markt dann Konkurrenz sein.
Ja,
so.
Naja, weil ich auch, das ist wahrscheinlich, also es ist immer so diese Aufgaben, die kannst du irgendwie nicht in Geld umrechnen. Also wie willst du eigentlich deinen Wert bestimmen? Das, das fand ich immer auch eine Herausforderung.
Das ist es auch.
Einen Wert zu definieren, der das rechtfertigt, der legitim ist, das, was ich mache irgendwie. Und ich hätte immer viel mehr nehmen können und habe das aber für mich irgendwie nicht eingesehen, weil ich auch weiß, dass ein Musiker, der jetzt irgendwie für sich Werbung machen will, um auf sich aufmerksam machen zu will, ja auch erstmal nicht das Geld eigentlich hat, um so eine Produktion produzieren zu können.
Im künstlerischen Bereich setzt sich diese Kette fort. Da könntest du immer sagen, die, die da liefern und anbieten, müssten eigentlich immer mehr nehmen, als sie tatsächlich bekommen.
Ja. Ja, und ich will ja diesen Musiker, diese Kreativität wollte ich einfach immer unterstützen und supporten. Ja. Und dementsprechend war das dann für mich so, ja, ich nehme was ganz am Anfang. Ich habe dann auch immer Verträge, es gab auch wirklich immer Rechnungen und alles immer so auch, ich wollte das schon auch alles immer sehr professionell haben und auch richtig machen. Aber ich habe halt nie das genommen, was man hätte nehmen können, so, weil das mich auch wiederum ja so ein Stück weit auch wieder unter Druck setzt. So, es wird dann auch erwartet, dass ich abliefere. Also ich hatte mal einen Kunden, mit dem war ich eigentlich auch, ja, nicht befreundet, aber bekannt. Der war auch mal eine Zeit lang mein Chef so. Der hat eine Agentur gehabt und habe für den gearbeitet. Und der dann auch für eine Band, weil es war so eine Agentur, die auch Bands vermittelt haben und so weiter, hat er für eine Band mich sozusagen angefragt, ob ich für die Promomaterial machen kann. Und am Ende wollte er halt irgendwie, ich glaube, Geld von mir zurückhaben oder ganzes Geld haben, weil man ja irgendwie bei den Aufnahmen auch mal den anderen Kameramann sieht, so, ne? Also es war für ihn irgendwie ein Grund so. Also das kann ja irgendwie einfach nicht sein und das hat mich dann einfach so geärgert, dass ich dann irgendwie sage, okay, ich nehme gar kein Geld oder wenig Geld und dann kann man sich aber auch auf der anderen Seite nicht irgendwie groß beschweren und
ich verstehe die Logik, aber ja, das,
das weiß ich auch.
Das haut nicht hin.
Ja, und deswegen irgendwann habe ich es ja auch dann gar nicht mehr so professionell gemacht oder selbst irgendwie gemacht in Form von, dass ich jetzt nochmal mehr Werbung gemacht hätte oder mit der Art, wie man Werbung macht. Das verändert sich ja auch, ne? Da hat nochmal was gemacht und habe dann ja auch den Job an der Montessori-Schule angefangen und dementsprechend hat sich das dann auch einfach verschoben.
Ja.
Ich habe an der Schule meine Interessen ja dann auch weitergegeben. Also ich habe mit den Kindern Videografie-Projekte angeboten, dass die Kinder mit Kameras eben umgehen können, was machen. Und das war für mich dann so irgendwie auch zufriedenstellend und habe dann so kleinere Projekte einfach immer so peu à peu, die einfach so auf mich zukamen, ohne dass ich jetzt konkret suchen musste.
Ja.
Habe ich dann einfach gesagt, okay, das ist ein gemeinschaftliches Projekt, da habe ich Bock drauf. Das muss ich jetzt nicht machen, um Geld zu verdienen, sondern das mache ich einfach aus Beschäftigung, als Hobby, um überhaupt das Material, was ich noch habe, mein Wissen einfach nutzen zu können, so letztendlich.
Ja, ist halt auch ein Aspekt von Wertschätzung der Leute, denen du dein Wissen und deine Fertigkeit zur Verfügung stellst.
Ja.
Und wenn jetzt zum Beispiel irgendein Projekt, das jetzt vielleicht keine kommerzielle Absicht hat, aber dann irgendwie durch die Decke geht, dass du unterstützt, dann würde ich meinerseits halt irgendwie als selbstverständlich finden, dich an diesem Erfolg teilhaben zu lassen. Ja? Aber das ist, keine Ahnung, so wie du vorhin erzählt hast, als das so einen geschäftsmäßigen Anspruch hatte, gab es dann Beschwerden. Das kann es auch geben, wenn man umsonst arbeitet, weil, weil die Leute dann einen bestimmten Anspruch haben, vielleicht auch ihnen bestimmte Aspekte so wichtig sind, dass sie total von der Platte verlieren, dass da jemand eigentlich einen wahnsinnigen Support gibt, das als selbstverständlich nehmen und sowas. Das kann immer passieren. Ja,
ja. Ja. Aber jetzt, genau, du wolltest jetzt ja noch darauf hinaus, wegen dem
ja, genau. Das Thema, ich dachte, du wolltest noch was zu dem Komplex beitragen, aber lass uns ruhig da drauf gehen, weil das interessiert mich tatsächlich auch sehr. Wie siehst du das, dass einerseits halt Technik eine Unterstützung sein kann, uns Support bietet im Alltag, aber andererseits tatsächlich unser Leben kaum noch vorstellbar scheint ohne diese technischen Hilfsmittel Und vor allen Dingen, wie siehst du diesen Aspekt des Monopols, dass gerade in Bezug auf diese digitale Wirtschaft da Oligarchien entstehen von einigen, die sich da den Markt aufteilen, wahnsinnig bereichern und deren Zahlungsmittel halt in erster Linie halt unser Innerstes ist, unsere Daten, unser Umgang mit uns selbst und mit der Welt.
Ja.
Wie ist das was dir den Spaß da nimmt? Oder wie guckst du da drauf?
Also ich habe mich da, glaube ich, erstmal so mit auseinandergesetzt, als Bundestagswahl war, wo dann auch der Habeck sich da mal so positioniert hat, dass er gesagt hat, es müsste eigentlich in Europa in Europa eine eigene Plattform geben, jetzt zum Beispiel Social Media, Instagram, es müsste engermaschig und nicht so dieses, eben wie du es gerade sagst, Monopol, Zuckerberg und was weiß ich, wie Meta, die Firma generell, dass die das im Prinzip für sich alles einnehmen und kontrollieren und so weiter. Und es müsste eigentlich für Europa was geben. Und da habe ich auch erstmal da so drüber nachgedacht, so, hä? Ja, stimmt eigentlich, ne? Wir sind es eigentlich gewohnt, dass es nur diese eine Sache gibt von dieser einen Firma und die im Prinzip die Regularien aufsetzen und dass die sind in Amerika, USA und wir hier eigentlich eine ganz andere Art hätten von unserer Attitüde her, von unserer Haltung her und so weiter, wie wir eigentlich damit umgehen und wir haben aber gar keine Wahl. Wir haben keine Auswahl, wir haben ja nur eigentlich dieses. Und da habe ich erstmal drüber nachgedacht, so, oh ja, stimmt eigentlich. Ne? Also mir war das so auch nie bewusst so. Es ist halt immer die Sache, wie man kritisch damit umgeht. Und das ist halt das Wichtige, dass wir lernen müssen, mit diesen Sachen kritisch umzugehen, sie zu hinterfragen und eben festzustellen und das zu lernen, dieses kritische Hinterfragen zu können. Ne? Und dann erst überhaupt auch auf andere Alternativen zu kommen und festzustellen, so, oh ja, stimmt, es gibt ja nur dieses eine. Und da habe ich mir auch viel Gedanken drüber gemacht, warum ist das denn so, dass es nur dieses eine gibt? Also sobald irgendeine neue App gehypt wird, wird die, also jetzt WhatsApp oder es gibt, oder dann Twitter von mir aus. Also es gibt ja schon immer auch neue Apps, die das Ähnliche, das Gleiche versuchen, aber aus irgendeinem Grund halt nicht die anderen wegdrängen. Wir können jetzt auch WhatsApp nehmen, ne? Das ist die meistgenutzte Messenger-App und es gibt viele, die sicherer sind, die sagen, sie sind sicher mit einer besseren Verschlüsselung und auch Sicherheit, dass ich jetzt wirklich mit dir schreibe und nicht sonst noch mit jemandem, nur wir schreiben und wir können das lesen und so weiter.
Ja.
Und trotzdem landen wir wieder alle bei WhatsApp. Ne? Also diese Welle, diese Masse, die ist einfach so, so krass stark und ich war auch bestimmt 5 Jahre nicht bei WhatsApp und dann bin ich wieder zu WhatsApp zurück und habe dann tatsächlich plötzlich auch wieder mehr Austausch mit anderen Menschen gehabt, ja, wo ich mir dachte, das ist schon krass irgendwie. Und ich habe es nicht geschafft. Das heißt auch nicht, dass ich jetzt von mir behaupten würde, dass ich das schaffe, aber ich hatte schon die Hoffnung, dass wenn ich von WhatsApp gehe, dass der ein oder andere sich darauf einlässt, auch auf anderen Messengern mit mir zu kommunizieren.
Mhm.
Und wenn ich andere angeschrieben habe über diese anderen Messenger, dann kam keine Antwort oder ganz wenig mal ab und zu, einmal im Monat, dann so nach einem Monat kann ich ja auch drauf verzichten, sage ich jetzt mal, ja. Wenn der dann irgendwie drauf antwortet, was ich vor einem Monat gefragt habe oder so weiter. Das hat echt alles ganz schön verlangsamt. Und das ist natürlich etwas, wo wir so ein bisschen machtlos sind, weil wir müssen ja Alternativen haben, aber die müssen ja wiederum gleichwertig und gut sein, dass andere Leute da auch drauf gehen und sagen, ja, diese App ist auch gut und die nutzen wir jetzt und die ist viel besser und die ist viel sicherer. Und ich weiß nicht, warum das nicht zieht. Die Leute sind bequem.
Da vermischen sich halt Ebenen, gell?
Hm.
Da gibt es einmal die Ebene des Endverbrauchers, was du beschreibst, die Bequemlichkeit des Users. Es funktioniert.
Ja.
Und du kriegst das geboten, was du suchst.
Hm.
Und dadurch bist du dann bereit, bestimmte Nachteile in Kauf zu nehmen.
Hm.
Und der andere Aspekt ist eben der übergeordnete Aspekt, der in unserer Art zu wirtschaften im Kapitalismus halt eben eine Zentralisierung fördert.
Hm.
Dafür gibt es ja eigentlich auch das Kartellrecht.
Hm.
Denn um Chancengleichheit in der kapitalistischen Wirtschaft herzustellen, braucht es halt eben Konkurrenz.
Hm.
Du solltest eigentlich nicht zulassen, dass sich bestimmtes Know-how an einer Stelle bündelt Und dann damit halt eben bestimmte Produkte entwickelt werden und so der ganze Rahmen, das ganze Geld, das mit einem bestimmten Aspekt des Wirtschaftens einzunehmen ist, so zentralisiert eingenommen wird. Ja. Das bedeutet ja eine Form von Machtfülle, der du dann irgendwann wenig entgegensetzen kannst. Da gab es ja auch den Aspekt der Systemrelevanz, was die Banken betrifft. Wenn du dir vorstellst, so Microsoft Windows oder sowas, ja, quer, also ich weiß jetzt, da kenne ich keine belegbaren Zahlen, aber in der westlichen Welt ganz bestimmt, ja, also da läuft ja dieses Betriebssystem in sämtlichen Firmen, überall, gell? Also das ist ja, da ist ja kein Produkt aus dem entsprechenden Land, aus Europa oder aus einem anderen Teil der Welt. Das ist alles aus den USA. Und das, was du da so im Hintergrund halt abgefischt bekommst und wie die Fallstricke, die diese Programme bieten, das kaufst du dir dann halt mit ein. Das eine ist die Bequemlichkeit und das andere ist diese wahnsinnige Power des Zentralisierens, dem du kaum was entgegensetzen kannst. So wie du sagst, halt WhatsApp und sowas, das sind ja dann auch Apps, die erstmal eigenständig auf den Markt kommen und irgendwelche Tech-Giganten kaufen dann erfolgreiche Apps auf. Das ist ja eigentlich der Standardweg, gell? Das landet dann alles irgendwie im Zuckerberg, Musk, sonst was Universum. Ja, gell?
Genau.
Und dass du das zu verhindern, dafür bräuchte es halt eigentlich Kartellrecht. Ich meine, unabhängig des Kartellrechts bräuchte es vielleicht auch in Europa die Möglichkeit, halt bestimmte Start-ups zu fördern, was ja eigentlich auch unseren Umgang mit Daten so ein bisschen ausschließt, gell? In Amerika sind sie da halt deutlich laxer, was ja eigentlich auch nicht unbedingt gut ist aus meiner Sicht.
Ja.
Aber es ermöglicht natürlich diesen Unternehmen wesentlich leichtere Startbedingungen.
Ja.
Gell? Also ich finde, da kommt so viel zusammen, was man durch die Macht dieser Tech-Giganten, aber auch, das ist ähnlich wie mit dem Klimawandel, mit dem Umgang mit Lebensmitteln, mit dem Umgang mit Ressourcen, was man hat, einfach nur beim Endverbraucher abladen kann.
Genau.
Das sind strukturell bedingte Machtpositionen, gegen die du eigentlich nicht angehen kannst.
Ja.
Es sei denn, du bildest ein Gegengewicht, das ebenbürtig ist. Du musst dich dann halt vielleicht an Gerichtsbarkeiten wenden, Sammelklagen oder was auch immer. Du musst dann halt schon ganz schön was aufbieten, um da Schranken aufzuzeigen.
Ja. Ja, und ich glaube schon, dass so für mich auch auf jeden Fall es Grenzen geben wird, wo ich dann sage, ja, ich bin voll der Technik-Freak und ich mag Gadgets und ich liebe es. Gerade wenn eine Firma, es gab jetzt vor 2 Jahren eine Gründung von einer App, da ging es um Fitness, wie im Prinzip Krafttraining, wie du das machen kannst, auch mit KI basiert und so weiter und sehr persönlich bezogen, wie deine Sachen sind und wirklich angeleitet. Und die waren aber im Aufbau. Und das war für mich halt so, wow, einmal ein tolles Thema, kann ich mich mit identifizieren. Und wow, die haben einen Discord, das ist im Prinzip auch so eine App, wo du so chatmäßig, channelmäßig, wo du halt für eine Community dann auch Informationen reinbringen kannst, wo du aber auch Feedback bekommen kannst zu der App. Also eine Kommunikationsplattform, die wird eher so für Gaming genutzt, aber kann auch für solche Sachen genutzt werden. Wo ich sagte, oh cool, ich kann jetzt dem Erfinderteam, die das konzipieren, die da dran schreiben, denen kann ich ein Feedback geben, mit denen kann ich jetzt an dieser App irgendwie arbeiten so. Das fand ich halt total toll, dass sie da auch das so öffnen und da von Anfang an so mitzuerleben, wie das sich verbessert, verschlechtert, wie sie hin und her überlegen, wie machen wir das, machen wir es so, machen wir das und die sind super transparent.
Ist das dann dieses Open-Source-Thema quasi?
Nee, das war es dann nicht. Also es war jetzt kein Open-Source-Thema, sondern einfach nur die Community wurde so auch mit reingenommen und gefragt, was fehlt euch, was wollt ihr noch haben, was braucht ihr? Sehr transparent und das fand ich total spannend. Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Also letztendlich bin ich schon auch sehr interessiert eben bei solchen Sachen. Aber klar ist es auch, kann ich empfehlen, auf Netflix Black Mirror. Das sind im Prinzip so Zukunftsvisionen in einzelnen Episoden gepackt, was eigentlich eine Horrorvorstellung ist, was mit unserer digitalen Welt, mit den Techniken, die wir haben, wie man das im Prinzip noch wirklich ans Limit denken kann, wo man auch dann wirklich sagt, oh Gott, also wenn das jetzt mal passiert, oh meine Güte, das wollen wir nicht, das wäre katastrophal, das so weiterzudenken. Und das ist halt eben dieses, es hat alles zwei Seiten so, es stimmt einfach, es gibt den Tag nicht ohne die Nacht und andersrum. Und es gibt jetzt halt eben auch diese digitale Welt, die Technik, die gibt es halt auch nur mit den Nachteilen und nicht nur mit den Vorteilen. Und da hoffe ich halt eben, dass es geht ja immer um Geld, 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 Macht, 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 ja. Und dementsprechend wird es immer diese Typen geben, Typen Mensch, egal ob Mann oder Frau oder sonstiges, die das halt ausnutzen, und um Geld zu bekommen, um die Macht zu haben. Und das ist natürlich, muss geschützt werden. Und da habe ich irgendwie so die Hoffnung, dass es ja Alternativen gibt, dass es doch mal eine Regierung gibt, die das anders angeht. Und da kann man jetzt streiten, ja, Verbote, Verbote, Verbote. Man, so nach dem Motto, es gab doch mal, ich weiß jetzt gar nicht welches, TikTok wurde verboten irgendwo neulich. Und dann wurde es doch wieder erlaubt und so
Trump
weiter und so
wollte,
fort.
Wollte es verbieten.
Ja.
Wegen dem Einfluss Chinas.
Ja,
und so,
da war doch was, genau.
Aber das war nicht durchzuziehen.
Lange. Nee, die hatten dann wieder ein Hintertürchen so, ne? Und das klingt immer so dramatisch, aber wenn ich so die Welt für mich analysiere, du hast gesagt, der Endverbraucher ist in der Verantwortung, aber es gibt einfach Endverbraucher, die können gewisse Entscheidungen nicht treffen und die muss man für sie treffen. Damit
ja, wie gesagt, man kann das Thema nicht alleine bei den Menschen abladen.
Nee,
das
nee.
Geht nicht.
Und das würde ja dann, für mich würde das im Prinzip darin enden, dass jetzt die Regierung gewisse Dinge limitieren muss, regulieren muss und ja.
In der Hinsicht bin ich halt ein bisschen pessimistisch. Gell? Mhm. Natürlich kann man darauf hoffen, dass wir, das ist ja dann auch wieder so in unserer, auch ein Stück weit in unserer aller Verantwortung, Kräfte unterstützen und wählen, die da in einem verantwortlichen Sinne handeln. Mhm. Aber meist wird halt an der Führung, auf der Herrschaftsebene zugesehen, dass halt der Geldfluss erhalten bleibt, um so Wohlstand zu sichern. Mhm. Und das sind eigentlich auch die Kräfte, die wir eigentlich geschichtlich gesehen halt immer unterstützen.
Ja.
Das heißt, verantwortliches Handeln bedeutet halt auch immer regulieren.
Mhm.
Und die Kräfte, denen es in erster Linie um Profit geht, die gewinnen ja die Menschen dann dadurch, dass sie sagen halt, wollt ihr wirklich euch eure Freiheit nehmen lassen? Wollt ihr euch regulieren lassen? Wir wollen, dass das alles offen zugeht und so, ja.
Mhm.
Letzten Endes heißt das nichts. Wir wollen nichts anderes, als wir wollen die gegebenen Herrschaftsstrukturen aufrechterhalten.
Um halt auch wieder auszubeuten letztendlich.
Und wenn du da halt, wenn du innerhalb dieser, so sieht's aus, wenn du innerhalb dieser Strukturen dann diesen ganzen digitalen Moloch siehst, dann kann man dann halt schon so Orwellsche Szenarien irgendwie ausmalen. Gell? Ich meine, da hätte sich die Stasi die Finger danach geleckt, die Möglichkeit zu haben, halt ihre Menschen so im Detail auszuspionieren.
Ja. Ja.
Und dafür nicht mal Manpower zu brauchen, irgendwelche Leute zu bezahlen, sondern das machen dann irgendwelche Programme und die Leute bedienen diese Programme auch noch freiwillig.
Ja.
Ich meine, klar ist natürlich dieses ganze Datensammeln, das ist in unseren westlichen Demokratien noch reguliert und geschützt, aber diese Daten gibt es nichtsdestotrotz.
Ja.
Und meine Befürchtung ist eher, dass, dass irgendwann eine Deregulierung dahingehend stattfindet, dass Regierungen anfangen, diese Informationen tatsächlich auch offen zu nutzen.
Ja.
Als dass sie beginnen, verantwortungsvoller damit umzugehen.
Ja.
Aber, Herrgott, so schau ich da drauf.
Ja, nee, aber wir wissen es ja letztendlich auch nicht. Ne? Es ist ja auch immer alles, was nach außen hin, kann man auch nicht mehr so wirklich vertrauen. Es gab eine Zeit, das habe ich jetzt nie recherchiert. Ich habe auch nie jemanden live getroffen, der mir das berichten konnte. Aber ich meine, es gab mal einen Bericht dazu, dass gerade bei YouTube, dass es wirklich Leute gibt, die diese hochgeladenen neuen Videos auch wirklich selber gucken müssen und dann bewerten müssen, ist das jetzt erlaubt, kann das jetzt auf dieser Plattform bleiben oder nicht, und die da auch wirklich Schäden davon genommen haben, weil die sich ja auch wirklich Videos angucken mussten, die keiner gucken möchte. So.
Das macht doch mittlerweile bestimmt KI.
Und,
oder?
Ja, und genau, und darauf wollte ich jetzt hinaus, dass es halt jetzt mittlerweile KI macht, so.
Mhm.
in der Hinsicht werden die Menschen da jetzt ja irgendwie geschützt, weil die müssen sich das jetzt nicht mehr angucken. Die Menschen wird es nicht mehr gebraucht, werden jetzt nicht mehr gebraucht, sich diese Videos live anzugucken direkt. Und dann denke ich mir so, okay, also es gibt so und so viele Menschen auf der Welt und alle haben jetzt irgendwie ein Smartphone. Es sind ja so unzählige Daten. Wer will denn damit was anfangen? Und dann kommt halt die KI ins Spiel, die ja letztendlich dann diese Vorstellung, die mich erstmal so ein bisschen so, ja, wen interessiert denn mein Leben so, ne? Aber nee, jetzt kommt die KI und die kann in Sekundenschnelle von so und so vielen Millionen Menschen, Handys, Daten, ruckizucki halt nun mal das dann rausfischen und dann, ja.
Ja, so ist das.
Ist es dann
ob
halt
jetzt
so.
KI oder nicht, gell? Ja. Ich würde in jedem Fall sagen, natürlich kann man mit den gegebenen Umgang mit einer bestimmten Art von Information, das wird dann irgendwann so eine Fülle, dass darin dann auch wieder so eine Beliebigkeit stattfindet und man nicht besonders Angst davor haben muss, gläsern zu sein, weil es sind ja alle gläsern. Mhm. Aber sobald das Spotlight auf dich fällt, sobald du ins Raster kommst und sowas, ja, und dann kann auf einmal alles Mögliche mit dir passieren, weil du halt eben gläsern bist.
Ja.
Solange du in dieser gläsernen Masse mitschwimmst, okay. Aber wenn aus irgendeinem Grund du auf einmal in den Blick genommen wirst, dann kann es aber heikel werden.
Oder es wird halt eben ausgenutzt. Du wirst irgendwie Datenklau, was weiß ich was alles. Oder es wird irgendwie von meiner E-Mail-Adresse schicke ich dir ständig irgendwelche E-Mails und du weißt gar nicht mehr, was jetzt hier los ist. Was will die Hanna? Die will auf einmal Geld von dir oder sonstiges.
Ja.
Aber ein anderer Aspekt auch noch mal, ja. Zum Beispiel gibt es jetzt ganz viele, keine Ahnung, das wird wieder so ein bisschen verallgemeinert. Es gibt ja Fälle, Straftaten, die aufgrund von ganz vielen Kameras, die Leute jetzt draußen an ihren, auf ihren Grundstücken Kameras aufzeigen und so weiter, das ist ja wieder auch eine Technik, ja, die gab es früher nicht und da können irgendwelche Mörder überführt werden und so weiter. Also es ist halt wirklich so Yin und Yang letztendlich, ne? Es wird leider halt wieder von der Menschheit ausgenutzt.
Ja.
Es gibt nicht nur jetzt das Schöne, die positiven Sachen, die Hilfsmittel, die Ergänzungen, die uns das Leben leichter machen, sondern es gibt halt leider dann auch immer diese Ausbeute, diese Ausnutzung und diese Gefahren letztendlich, ne? Die mich auch einfach, ja, irritieren, dass man denkt so, hä, wir sind doch alle Menschen, warum muss das jetzt wieder in diese Richtung auch wieder ausgenutzt werden und kriminelle Dinge getan werden.
Ich meine, so wie du sagst halt, dass auf YouTube jetzt KI irgendwelche Dinge entscheidet und nicht mehr Menschen irgendwas Schreckliches sehen müssen, so gibt es da vielleicht eine Entlastung in Bezug auf Traumatisierung.
Mhm.
Aber die findet zum Beispiel auch an der Stelle wieder statt, wo KI trainiert wird. Da müssen sich nämlich auch wieder ganz viele Menschen mit Aspekten auseinandersetzen, die durchaus traumatisch sehr tief gehen können, belastend sein können, um eine KI dahingehend zu schulen, wie weit darfst du gehen, wo sind die Grenzfälle, wo machst du Schluss. Also da gibt es auch sehr unangenehme
Jobs. Aber die musst du vielleicht einfach
Jobs.
Nur einmal trainieren, dann weiß die KI das. Du musst jetzt nicht wahrscheinlich längerfristig, weil es gibt vielleicht nicht irgendwas Neues, was die KI noch nicht kannte.
Oder sie ist schon so schlau
und kann dann selbst
sich
lernen.
Ja, das ist die Frage. Aber soweit ich weiß, gibt es diese Trainings, gibt es noch, gell? Aber da bin ich jetzt auch nicht super fit.
Nee.
Aber gut.
Man ist angreifbar, also auch mit dem autonomen Fahren, was du angesprochen
genau.
hast. Genau, also,
da würde ich nämlich jetzt gern nochmal drauf kommen. Wir machen heute einfach mal ein bisschen eine längere Folge, weil ich das wirklich auch einen spannenden Aspekt finde. So von diesem Abgrund des Digitalen oder von den Schattenseiten des Digitalen würde ich schon nochmal gern dahin gehen. Das hat natürlich auch seine Schattenseiten, aber erstmal das, was dich daran so fasziniert. Denn du hast mir das letzte Mal so ein bisschen berichtet, wie die unterschiedlichen Stufen des autonomen Fahrens sind, an welchem Punkt Amerika da ist, an welchem Punkt wir hier sind und so, und das fand ich höchst spannend. Da würde ich dich doch bitten, da nochmal so einen kurzen Abriss zu geben.
Genau. Aber nochmal kurz zu dem, was wir jetzt gesprochen haben, beim autonomen Fahren ist ja so, ich bin dann total angreifbar. Also mein Auto man könnte jetzt auch denken, nee, ich kaufe kein Auto, was mit einer KI oder was von außen gesteuert werden könnte, wo jemand Zugriff hat, weil dann könnte das ja jemand hacken und ich gegen die Wand fahren lassen. Ne? Also ich meine, damit habe ich mich auch schon konfrontiert mit diesem Gedanke. Und man muss dann halt überlegen, so ja, wie oft ist das schon passiert? Man relativiert das dann letztendlich und dann sagt man ja, ich glaube nicht, dass jemand sich jetzt einfach in mein Auto hacken kann und warum sollte sich jetzt jemand gerade in mein Auto reinhacken? Und wenn das jetzt irgendwo mal passieren würde, weiß ich auch nicht. Es kommt halt wirklich immer so drauf an, wie groß ist diese Gefahr letztendlich. Und warum sollte das einfach passieren?
Aber es ist möglich.
Das ist halt schon Alltag, strange.
Ja, bei uns im Alltag vielleicht nicht. Aber wenn man jetzt überlegt, dass die Bundesregierung halt amerikanische Düsenjets kauft mit amerikanischer Software, wo dann auch überlegt wird, wenn die in irgendeinem Konfliktfall sich vielleicht was davon versprechen, wenn bestimmte Entscheidungen halt anders getroffen werden, als wir es tun. Ja. Und dann legen die uns unsere Jets lahm oder sowas. Gell?
Manipulieren das dann.
Und in einem militärischen Sinne ist so ein Szenario durchaus vorstellbar. Denke ich.
Genau. Da können wir jetzt darüber diskutieren, ob es überhaupt Drohnen in dem Bereich geben sollte, aber gut. Nee, genau. Also ich kann dir auch gar nicht sagen, warum mich das auch wieder so fasziniert, dass da diese, also ich bin es gab jetzt die Möglichkeit, soll ich jetzt die Firma eigentlich sagen, ist das egal?
Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir so relevant sind, dass das in jeder Form Probleme gibt.
Ja, gut, also bei Tesla ist es momentan eben so, dass die gerade in Amerika da sehr weit sind, was das autonome Fahren betrifft. Und die wollen das jetzt eben auch europaweit umsetzen. Und da gab es jetzt eben die Möglichkeit, dass du als Beifahrer bei einem autonomen gefahrenes, geleitendes Auto eben mitfahren kannst. Das heißt, es ist momentan so, dass in Amerika Autos mit FSD, das heißt Full Self-Driving, Supervised, das heißt immer noch beobachten, du musst es immer noch kontrollieren, die dürfen dort schon fahren. Also jeder, der dieses Auto besitzt und der sich dieses Paket, diese Möglichkeit kauft und auf seinem Auto hat als Software, kann einfach sich hinter das Lenkrad setzen, kann dem Navi sagen, wo er hin will und dann fährt das Auto.
In den gesamten Vereinigten Staaten.
Genau, fährt das komplett autonom. Also da gibt es auch Leute, die fahren wirklich weite Strecken und haben keine Eingriffe. Du musst aber immer, das ist eine Kamera, kann man jetzt auch wieder, ne? Das ist eine Kamera, die dich sieht. Angeblich bleibt das alles auf dem Auto drauf. Es wird jetzt nicht irgendwie gesendet und so. der die KI beobachtet dich und würde dann eben auch melden, wenn du irgendwas anderes machen wirst. Also du darfst jetzt noch zum Beispiel noch nicht einfach am Handy was machen.
Das heißt, das Auto fährt alleine, aber du sitzt nur auf dem Fahrersitz und musst gegebenenfalls eingreifen.
Supervised, Und es gibt dann noch unsupervised, das ist sozusagen die letzte Richtung, dass du dann wirklich gar nichts mehr machen musst und du kannst dich theoretischerweise auch hinten hinsetzen, du kannst ein Schläfchen machen, du kannst ein Buch lesen.
Du kannst dir dann auch ein Auto bestellen. Das dann quasi ohne, dass jemand drin sitzt, das kommt dann vorbei und holt dich ab, so. Irgendwie.
Genau, da gibt es auch Waymo, die machen das schon länger und das ist sozusagen die Konkurrenz, was ja total super ist, weil die sich gegenseitig natürlich da jetzt auch versuchen, besser, schneller, sicherer, weniger Unfälle und so weiter. Und im Endeffekt, Europa ist da halt mit seinen Richtlinien auch sehr streng und sehr vorsichtig und das soll aber jetzt in den Niederlanden tatsächlich weil in den Niederlanden ist dann für europaweit, sitzen die und entscheiden das dann. Und das soll jetzt tatsächlich auch am Freitag, soll da eine Entscheidung getroffen werden. Es soll angeblich offiziell ab dem 20. in den Niederlanden möglich sein, dass man das dort auch machen kann. Und dann kann europaweit das übernommen werden. Also
und wie ist das, also das betrifft ja jetzt dieses Supervised.
Genau.
Ne? Und wie schätzt du das ein, wann kommt in Amerika dieses, wie nennt sich das dann, unsupervised?
Also es wird jetzt schon teilweise in Texas, wurde das jetzt sozusagen schon getestet von Tesla. Waymo macht das ja schon länger, dass du wirklich dir ein Waymo-Taxi rufst.
Und wie ist das mit dem Güterverkehr? Dass du so den Güterverkehr dann ohne Manpower
das
irgendwie schon,
nicht.
Das gibt's noch
das
nicht.
Das gibt's noch nicht. Ne? Mhm. Also es gibt ja sogar hier in unserer Region, in Bad Sohnsalmünster, gibt es ja schon seit längerer Zeit, also keine Ahnung, 8 Jahre oder so, gibt es ja sogar schon einen kleinen Bus, der autonom fährt, da sitzt kein Fahrer drin und der keine Ahnung, eine Strecke von 500 Metern oder so, ist halt eher für die älteren Leute, fährt er immer von A nach B, immer so ein paar Stops, fährt er schon autonom. Also es gibt hier auch in Deutschland schon so Sonderregelungen, aber halt eben noch nicht dieses wirklich privat. Ich benutze ein Auto, ich könnte dann Zukunftsvision, wenn mein Auto das hätte, könnte ich tatsächlich mit meinem Auto auch Geld verdienen, weil eine Statistik sagt, 90% der Zeit ist dein Auto, steht dein Auto einfach nur rum. Es wird nicht benutzt. Das heißt, du kannst diese 90% vermieten. Andere Leute rufen sich dann halt dein Auto und fahren damit irgendwo hin und so weiter und so fort. Das Gute ist ja, dass Amerika jetzt da die Erfahrung macht. Also die haben in Texas angefangen und weiten das jetzt aus. Es gibt also einmal wirklich Taxis, also richtige Autos von Tesla. Die haben auch kein Lenkrad mehr, gar nichts mehr. Die kannst du dir sozusagen rufen wie ein Taxi. Oder du machst es halt mit deinem eigenen privaten Auto.
Also die bieten auch schon gar nicht mehr die Möglichkeit, dass du eingreifen kannst quasi.
Genau, das ist nicht notwendig. Ja. Also das ist schon beeindruckend.
Beeindruckend. Man könnte auch, ich würde jetzt erstmal sagen, das hat auch sowas Erschreckendes.
Ja,
so.
Vor allen Dingen, es gibt halt
dann gibst du ja total die Kontrolle ab dann. Ne?
Genau, und es gibt halt von Tesla gab es jetzt tatsächlich noch keine Videos. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich die Quelle X benutze, die ja von Elon Musk ist. Wahrscheinlich filtert er die Videos raus. Aber es gab jetzt auch von Stern, gab es jetzt auch noch mal tatsächlich zu diesem FSD ein Video, was nicht so gut für FSD ausging. Ich habe das Video noch nicht gesehen, aber in diesen Foren wird halt
was
eher.
Was ist jetzt FSD nochmal?
FSD Full Self-Driving. Also das,
Full Self-Driving.
Genau, das genau. Was es in Supervised und Unsupervised im Prinzip schon in Amerika gibt. Und Unsupervised, also dieses komplett, das Auto macht alles alleine, das wird da jetzt ausgerollt. So nennt sich das ja dann immer, wenn was Neues ist. Und das wird jetzt eben nach und nach, dass viel mehr Leute das auch auf ihren Autos bekommen und nutzen können. Da sind sie halt auch erstmal vorsichtig, was ja auch total legitim ist. Ja.
Und was gibt es da Kritisches zu sagen?
Ja, also
dass
bei
es Waymo, nicht funktioniert,
genau,
oder
bei
was?
Waymo ist es halt wirklich so, dass du Videos siehst, wo ein Auto mitten auf der Straße stehen bleibt und kaum sich bewegt, wenn zum Beispiel Feuerwehr kommt. Oder dass es eine enge Straßensituation ist, wo zwei Waymos sich begegnen und irgendwie der eine fährt vor, der andere fährt zurück, dann fährt der vor, dann fährt der zurück, dann kommt der, dann macht das, dann kommen andere Verkehrsteilnehmer und versuchen diesen irgendwie wegzubekommen und so. Also,
es entsteht quasi ein digitaler Knoten.
Ja, so. Es ist schon auch faszinierend. Oder jetzt da, wo die Feuerwehr nicht durchkam, kam dann halt die Polizei und hat halt irgendwie versucht, in dieses Auto einzusteigen, um dieses Auto zu steuern und zur Seite zu fahren. Wobei auch eigentlich das Feuerwehrauto drüber hätte fahren können und es zur Seite machen können.
Ja, deswegen
hat
mich auch gewundert, dass du sagst, kein Lenkrad und so, weil solche Situationen kann es ja geben, wo es dann irgendwie Sinn macht, dann mal die Kontrolle zu übernehmen, zu sagen, okay, du fährst hier eigentlich immer selbstständig, aber an der Stelle machen wir jetzt mal den Autopilot aus und übernehmen, weil das, die Karre muss von der Straße oder irgendwie sowas.
Ja, aber es gibt auch die Version, dass tatsächlich es eine Zentrale gibt, wo jemand über Kameras dieses Auto sieht und tatsächlich von der Ferne auch eingreifen könnte. Jetzt nicht bei Tesla und auch nicht bei Waymo, das ist nochmal was anderes, das habe ich mir nicht gemerkt, aber das war auch nochmal so eine Dokumentation über dieses ganze autonome Fahren. Also sowas gibt es tatsächlich auch und das finde ich natürlich auch ein bisschen strange, wenn dann wirklich jemand am Bildschirm die ganze Zeit irgendwie diese Autos checken muss und dann ein Signal bekommt und jetzt da irgendwie von der Ferne irgendwie eingreifen muss und das Auto steuern muss, damit es halt weiterfährt, so, ne? Also das sind halt dann eben noch die Sachen, die gelöst werden müssen.
Da geht mir jetzt für mein Gefühl so die Entmündigung des Fahrers ein bisschen oder des Verkehrsteilnehmers dann ein bisschen zu weit, ja. Aber okay.
Ja, und ich habe mich jetzt halt selbst überzeugt so. Ich habe mich dann in dieses Auto ganz vertrauensvoll reingesetzt und der Fahrer hat dann einfach gestartet und dann sind wir halt einfach losgefahren. Und es ist halt beeindruckend, wie einfach dieser Computer funktioniert, weil dieser Computer, der kann ja alles exakt sekundenschnell, also noch nicht mal sekundenschnell, millisekundenschnell, alles entscheiden und tun und machen. Und es ist so ein flüssiges Fahren. Du hast kein Ruckeln, du hast keine Dynamik, du hast einfach nur so ein ganz entspanntes.
Wahrscheinlich auch keine.
Die wird nicht übel.
So heftige Bremsgeschichten, sondern der checkt das schnell genug und verringert dann so gemütlich die Geschwindigkeit und
oder
so.
Genau. Also dadurch, dass ich jetzt selber ja nicht hinterm Lenker saß, war es für mich eigentlich eher nur, ich bin halt Beifahrer und habe einen sehr guten Fahrer. Und wenn du aber dann immer so nach links geguckt hast, hast du halt gesehen, er hat einfach die Hände nicht am Lenkrad. Ja?
Aber er muss schon auch am Verkehr teilnehmen.
Ja.
Weil sonst würde das Auto, so wie du es vorhin beschrieben hast, ja sagen, hier, du beschäftigst dich gerade, also du kannst nicht irgendwie Buch lesen oder irgendwie sowas dabei.
Und du kriegst am Ende, hat er dann, als wir dann geparkt haben, hat er tatsächlich ein Feedback bekommen übers Display, wie seine Aufmerksamkeit war. Und da gibt es dann Excellent, Moderate und weiß ich nicht, was es da noch so gibt. Und im Worst Case würde das Auto einfach stehen bleiben, ne? Da würde an die Seite fahren und würde stehen bleiben und würde gar nicht mehr weiterfahren. Also so ist es ja. Ist denn, ich glaube, viele stellen sich dann so vor, das Auto wird einfach zack stehen bleiben und nichts mehr tun. Aber das ist es dann ja auch wieder nicht. Ne? Und die erkennen ja schon, ist es ein Fahrradfahrer, ist es ein Fußgänger, ist es ein Motorradfahrer und so weiter und so weiter. Das ist ja schon auch wirklich beeindruckend. Und die sind ja schon viel weiter, als wir wissen, dass sie sind. Das ist ja immer das Abgefahrene bei der Technik. Ja. Die haben ja schon Sachen, die erst in 5 Jahren kommen und arbeiten jetzt gerade ja an den Sachen.
Und der Traum aller Stammtische ist ja natürlich, man kann sich ordentlich einen einlöten und kann dann in Zukunft auch weitere Strecken überwinden. Das heißt, man kann dann nach Frankfurt aufs Konzert gehen und kann dann da auch, was weiß ich, 4, 5 Bier trinken, eine tolle Party haben und sowas. Ja. Und wie ist das? Kennst du dich da aus, wie das rechtlich geregelt ist?
Also bei dem Supervised ist es letztendlich ja immer noch so, dass der Fahrer verantwortlich ist, ne? Weil ich ja immer noch supervisen muss. Ich muss immer noch überwachen. Und bei den Unsupervised ist es dann tatsächlich wie halt, ja, wenn du dich halt in ein Taxi setzt und jemand fährt. Also wenn der Taxifahrer irgendwo dagegen fährt, ist der Taxifahrer
ja, wobei das dann, Schuld. Wenn dann mit diesem Fahrzeug in irgendeiner Form, was ich meine, ich weiß es nicht halt, gell? Ich kenne diese rechtliche Seite nicht, ich habe mich damit nicht so intensiv beschäftigt. Aber eigentlich ist es ja auch so, dass du hier ja auch betrunken auf dem Fahrrad oder was weiß ich, du musst ja quasi so du noch Kontrolle hast, so du dein Fahrzeug in irgendeiner Form kontrollieren musst, um am Straßenverkehr teilzunehmen, ist es dir nicht gestattet, in irgendeiner Form etwas zu nehmen, was dein Bewusstsein beeinträchtigt.
Genau, gell? Also das.
Wenn das jetzt bei so einem Auto aber so ist, wie du sagst, das hat gar kein Lenkrad mehr, das heißt, du kannst auch gar keine Kontrolle mehr nehmen, dann könnte ich mir ja denken, ja, dann kann ich mir auch einen einlöten, dann ist es ja irgendwie wurscht, oder?
Genau. Und ich meine, jetzt hast du dieses Beispiel genommen. Aber jetzt sehe ich zum Beispiel ganz viel Potenzial für Menschen, die wirklich beeinträchtigt sind, die selbst gar kein Auto fahren können zum Beispiel, ja. Mhm. Und die vielleicht aber auch gar nicht irgendwie bei einem Taxifahrer, Fahrerin einsteigen wollen, ne? Also das ist ja auch nochmal irgendwie so eine Hürde für nicht alle Menschen, aber für manche Menschen ja schon. Und oder Menschen, die blind sind zum Beispiel, ja, die haben da ja auch nochmal eine andere Möglichkeit, sich einfach ein Cyber-Taxi zu bestellen und egal wann. Und die müssen ja auch nicht irgendwie jetzt mit dem Taxiunternehmen einen Termin ausmachen, so nach dem Motto, sondern die sagen jetzt, hätte ich gern eins und dann ist es in 10 Minuten halt da. So, es ist einfach nochmal viel flexibler und vielleicht auch motivierender, vielleicht auch erstmal am Anfang was Neues auszuprobieren. Für die, die sich nicht mehr getraut haben, nach draußen zu gehen, also sagen, ach ja, da gibt es jetzt was, das will ich mal ausprobieren, das ist ja cool so.
Im Sinne einer Verkehrswende finde ich das auch gut. Mhm. Das wird halt definitiv auch den Umgang mit Auto revolutionieren.
Ja,
gell? Ich meine, das ist dann halt auch nicht mehr, gehört dann nicht mehr zu dem Komplex Status und Besitz.
Mhm.
Und damit ist es im Moment sehr verknüpft, gerade hier in Deutschland.
Ja.
Insofern ist die Frage, wie beharrlich da die konservativen Kräfte sind und überhaupt zulassen, dass sowas den Markt erobert, selbst wenn es rechtlich alles geregelt ist. Gell?
Ja, ja.
Also das wird spannend sein zu beobachten.
Ja.
Aber an sich finde ich das schon gut, wenn du dann halt ein Fahrzeug hast und du hast dann so eine Kette, wo dann klar ist, halt da müssen so und so viele Leute hin, weil die da alle arbeiten und dann holt das Fahrzeug halt einen am anderen ab und fährt auch wieder zurück oder irgendwie sowas.
Genau, Und ich muss sagen, guck mal, als Frau irgendwie, wenn da irgendwie alles auch mit Kamera, dann würde ich mich da auch reinsetzen und mich trauen, mit anderen Menschen da durch die Gegend zu fahren. Das ist ja auch so was man dann auch überlegen muss und denken muss.
Ja.
Ne, es ist, wie gesagt, es hat alles 2 Seiten. Das, ich weiß jetzt gar nicht, ich vergesse immer, ob es Japan ist oder ob es China ist. Vielleicht ist es, also eine Stadt auf jeden Fall, wo auch schon Drohnen wirklich zur Sicherheit durch die Stadt fahren fliegen und alles kontrollieren. Und Touristen, die dann, ist halt jetzt ein YouTuber, der da halt jetzt seinen Urlaub gemacht hat und hat dann halt auch darüber kurz erläutert, abgesehen davon, was er alles für tolle Sachen gegessen hat. Sowas gucke ich mir dann nochmal ganz gerne an, so was es da so alles gibt. Und der hat dann auch mal ganz kurz gesagt, ja, wir fühlen uns hier total sicher. Da fährt immer mal so eine, fliegt immer so eine Drohne über uns und die kontrolliert und schaut und du fühlst dich hier einfach sicher. Und wir denken so, ja, das ist irgendwie reizvoll. Und dann gibt es aber auch wieder natürlich Gründe, warum man sagt, ja, also überall wird man überwacht und muss das denn sein und so weiter und so fort. Und ja, und wenn dann aber ich überfallen werde, was will denn die Drohne dann machen? Die kann dann ja auch nicht helfen und so weiter und so fort. Ne?
Tendenziell sehe ich solche Sachen kritisch, weil vom Prinzip her würde ich dir zustimmen, dass es Sicherheit verspricht. Aber wir leben halt nun mal immer in herrschaftlich strukturierten Gesellschaften. Das heißt, das liegt immer in bestimmten Händen, der Umgang mit diesen Daten, mit dieser Information und so. Ja. Und für bestimmte Aspekte bringt es vielleicht mehr Sicherheit, aber für andere halt auch wieder nicht. Ja. Also es ist tatsächlich ein zweischneidiges Schwert. Ja.
Zumal ich ja selbst noch nicht dort war und kann ja gar nicht von mir aus sagen, ob ich das jetzt wirklich gut gefunden hätte, wenn da ständig irgendeine Drohne mich verfolgt und checkt oder halt eben nur ab und zu mal. So, das ist halt, haben wir jetzt ja hier gar nicht.
Ja, ich muss da halt immer so auch an meine Familie in Amerika denken, die halt schon tendenziell auf der Seite der Republikaner stehen, bin ich sicher. Jedenfalls auch das hohe Lied auf die Freiheit singen. Der Staat soll sich raushalten, hier auf mein Gelände soll keiner kommen und ich will meine Waffe tragen und sowas, ja. Und dann geben sie aber bereitwillig alles, was sie haben, halt an die digitale Welt. Also das da gibt es dann so bestimmte Mythen, so bestimmte Erzählungen, an die dann so ein Freiheitsbegriff geknüpft ist, ohne zu realisieren, wie unfrei man eigentlich ist. Also alles ein bisschen herausfordernd. Sinnvoll ist schon, dass man bei aller Faszination für die Technik offen dafür ist oder wie soll ich sagen, für mich, ich spreche mal ganz, ganz persönlich für mich, mir ist es wichtig, die Muster zu entschlüsseln. Ich will wissen, wie sind die Zusammenhänge, was ist der Überbau, was gehört wohin, wie ist das systemisch aufgestellt, damit ich für mich mich ermächtigt und auch frei fühle, zu entscheiden, an welcher Stelle lasse ich es zu und nutze den Support an welcher Stelle nicht.
Ja.
Das gelingt mir natürlich auch nicht immer perfekt, weil bestimmte Bedürfnisstrukturen, die sind auch so, dass ich dann einfach bestimmte Aspekte, die ich für nicht förderlich halte, in Kauf nehme.
Ja.
So. Aber zumindest will ich um die Muster, die systemischen Muster, die dahinter liegen, wissen. So. Das einfach so wegzuignorieren und schöne neue Welt, so kann ich damit nicht umgehen. Gell?
Nee, ich finde auch bei so Aussagen, ja, pro oder dagegen, man kann es nicht verallgemeinern. Man muss wirklich immer individuell, ja, jetzt das spezielle Thema war jetzt autonomes Fahren, ne? Da finde ich das alles irgendwie gut, aber vielleicht in einem anderen Kontext, in einem Umfeld würde ich dann vielleicht sagen, oh, da finde ich es jetzt aber gar nicht gut. Also man muss wirklich immer ganz differenziert entscheiden und sagen, ja, für diesen Fall, wie man das findet. Und es sind immer so Gedankengänge. Ich denke mir dann, okay, in der Medizin zum Beispiel, da kann das ja total hilfreich sein, wenn jetzt einfach auf einmal auch ein Roboter irgendeine Operation machen würde. Dann denke ich mir wieder so, ja, aber was ist die Konsequenz? Alle Menschen mit dieser Erkrankung würden ja weiterleben, die würden überleben, die würden diese OP, die können jetzt auf einmal, oder es gibt welche, die können jetzt erstmal operiert werden, weil das konnte vorher ein Mensch nicht, jetzt können auf einmal Maschinen das machen. Und dann haben wir ja eine Überpopulation. So denke ich dann halt auch immer. So von dem einen ins andere Extreme.
Ein spannender Gedanke.
Ja, und dann denke ich mir so, ja, also vielleicht auch gar nicht mal so gut, dass wir am Ende alle heilen können und alle dann hier sind. Und die Welt hat ja auch irgendwie nur einen begrenzten Platz vielleicht. Ne, wo geht das dann halt eben hin? Wo ist der Anfang? Wo ist das Ende?
Da machst du jetzt aber eine ganz spannende philosophische Debatte auf. Auf die gehe ich jetzt mal nicht ein. Aber ist tatsächlich total spannend. Ich meine, ich gehe mal ganz kurz drauf ein. An solcher Stelle kannst du natürlich dann auch zynisch werden. Gell? Unternehmen wir alles Menschenmögliche, um Leben zu erhalten? Oder rechtfertigen wir dann auch Kriege, weil das dann halt auch dazu führt, dann sind mal wieder ein paar Millionen weniger da und so. Also das ist, dünnes Eis.
Toll, jetzt haben wir uns warm gesprochen, jetzt kommen wir endlich mal in diese philosophische Thematik rein.
So in die ganz heißen Dinge rein, ja. Aber gut, ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss. Fand ich total spannend. Wir haben die Episoden mit dir echt viel Spaß gemacht. Vielleicht ergibt sich das ja mal wieder.
Gell? Okay, ja. Mal gucken, ob wir noch ein paar Themen haben.
Ja. Egal wie, in irgendeiner Form werden wir uns auf jeden Fall weiter begegnen.
Genau, super.
Ich danke dir.
Mir hat es auch Spaß gemacht.
Super.
Ja, tschüss.
Bis dann.
People share more when the world is more open and connected. Mark Zuckerberg